Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche natürlich auch wieder zwei Reviews für euch am Start. Die erste heute, die zweite kommt dann am Donnerstag online. Und in der ersten, in der heutigen, da beschäftigen wir uns mit der AFC South. Wir hatten ja in der letzten Woche schon angefangen mit der AFC East. Diese Woche ist dann die AFC South dran. Das sind die Tennessee Titans, die Indianapolis Colts, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Und wie immer fangen wir natürlich Worst to Best an. Und diese Woche wir, das sind Patrick Rebin, Kevin Wüschüß und Sebastian Mühlenhof wieder gesundet. Freut mich ganz besonders, dich heute wieder mit dabei zu haben, Sebastian.
Ja, servus. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, auch wenn ich noch in Quarantäne bin, aber ich bin fast symptomfrei.
Das freut mich sehr. Dann würde ich sagen, fangen wir an der Stelle doch gleich mal an. Wie gesagt, Worst to Best gehen wir vor, und zwar mit den Jaguars. Ja, Jacksonville, es war nicht ihre Saison, wobei man auch dazu sagen muss, in gewisser Weise schon, denn sie haben sich am Ende den First Overall Pick von den Jets doch noch gesneakt, weil die Jets es dann auch nicht nur nicht hinbekommen haben zu gewinnen und auch nicht hinbekommen haben zu verlieren. Nichtsdestotrotz 1-15 die grandiose Saison der Jacksonville Jaguars, und das wirft natürlich die Frage auf, ja, was war da los in Jacksonville in der vergangenen Saison, Sebastian?
Ja, es war halt der typische Jacksonville Jaguars Saison, also irrelevant wie sonst was, und es war ja eigentlich schon abzusehen, dass das Team nicht gut sein wird, und dass sie am Ende dann mit 1-15 dastehen, überrascht jetzt nicht unbedingt. Sie haben einige Spiele echt gut gespielt, also da waren sie doch wirklich teilweise doch nah dran, da vielleicht mehr Siege einzufahren. Ist aber im Endeffekt jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, denn man hat jetzt immerhin die Chance, das beste Quarterback-Talent seit Andrew Luck zu holen im NFL-Draft. Deswegen, es war zu erwarten, man hat auch endlich Doug Marrone gefeuert, man versucht endlich mal wirklich einen Neustart zu machen, auch wenn es noch nicht so ein richtiger Neustart ist, aber darüber reden wir ja gleich noch. Aber es war einfach Zeit, es muss einfach was Neues mal in Jacksonville passieren, denn ganz ehrlich, das Team ist jung, es hat Talente mit dabei, und jetzt braucht es einfach eine neue Führung, eine neue sportliche Leitung, um endlich diesem Team und das Potenzial, was sie durchaus gedraftet haben in den letzten Jahren, ja, endlich mal zu füttern und dann auch mal endlich relevant zu werden in der AFC South, nachdem sie ja in den letzten Jahren eigentlich unter Ferner Liefen gespielt haben.
Ja, Sebastian, du hast gerade eben gesagt, die Jaguars sind ein relativ junges Team, und sie haben eben die Chance mit Trevor Lawrence, einen der möglicherweise besten Quarterbacks seit langem im Draft wieder dann zu ziehen. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ich meine, wir haben jetzt auch schon öfter mal diese krassen Draft-Quarterbacks gehabt, die sich dann eben am Ende doch nicht als den Real Deal irgendwie rausgestellt haben. Ich meine, letzte Woche haben wir schon über einen gesprochen, Sam Darnold wurde ja auch extrem gehypt bei seinem Draft. Wir hatten Leute wie zum Beispiel, ja, auch Johnny Football muss man letzten Endes, Johnny Manziel muss man letzten Endes dann in diese Hype-Class irgendwie reinzählen, die es dann am Ende eben doch nicht wirklich geschafft haben in der NFL. Viele davon eben auch aufgrund von, sag ich mal, gewissen Problemchen. Hier Johnny Manziel zum Beispiel hat ja sein Suchtmittelproblem, um das mal nett zu umschreiben. Und ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich alles auf diese eine Karte Trevor Lawrence setzen sollte. Und in meinen Augen haben die Jaguars eben das Problem, dass sie kaum eine andere Chance haben, außer jetzt eben für Trevor Lawrence zu gehen und dann mit ihm letzten Endes den großen Wurf zu treffen, Kevin, oder? Also ich meine, wenn man sich so auch gerade die letzte Saison nochmal anschaut, und die Spieler, die sie eben haben, also in meinen Augen ist das nicht so extrem erfolgsversprechend jetzt alleine vom Spielermaterial. Du hast ein, zwei gute Spieler dabei, aber um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du halt eben diesen einen Großartigen, oder?
Du hast halt jetzt gesagt,
es gibt keine Alternative, keine wirkliche Alternative, als Trevor Lawrence zu draften. Aber du brauchst ja auch keine Alternative. Also der Quarterback, ohne jetzt die Diskussion von vergangener Woche wieder aufzubringen, ist die einflussreichste, schrägstrich wichtigste Position im Football. Und wenn du deinen Quarterback hast, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Trevor Lawrence der Quarterback sein wird, von dem wir erwarten, dass er es ist, dann bist du, dann hast du die wichtigste Position geklärt. Und dann kannst du das Talent, was durchaus um ihn herum vorhanden ist, sicherlich ist es immer noch der Stand jetzt qualitativ vielleicht mit schlechteste Roster der Liga, aber wenn du den Quarterback hast und du hast defensiv Schlüsselspieler wie Josh Allen oder Miles Jack, dann kannst du ganz anders planen. Wenn du dann noch mit Nick Saban als Coach eine Philosophie, eine Identität, eine Kultur schaffen kannst in dieser Franchise und den Ton quasi setten kannst, dann ist die Ausgangslage einfach gleich eine ganz andere. Natürlich bleibt das Team eins, was viele Baustellen hat, aber grundsätzlich geht es natürlich für die Jaguars in der nächsten Saison erstmal darum, Trevor Lawrence an die NFL zu gewöhnen und zu identifizieren, welche Spieler wirklich langfristig Teil dieses Rebuilds sein können. Jetzt losgelöst von den Schlüsselspielern, von denen wir das alle erwarten, sondern eben auch, welche Rollenspieler könnten langfristig eine Rolle spielen und wer eben nicht. Und das wird sich jetzt über die Free Agency und auch über den Draft in den nächsten Runden, sprich zweite, dritte, vierte, zeigen, was die Jaguars da machen können. Denn klar, dass Trevor Lawrence der erste Pick sein wird, das ist, steht außer Frage. Aber wirklich interessant und richtungsweisend auch in Bezug auf das, was du mit Sam Darnold und den Jets schon angesprochen hast, wird es eben, was machen die Jaguars mit den übrigen Draft-Picks, die sie haben.
Okay, gut, dann habe ich mich jetzt gerade eben wohl ein bisschen falsch ausgedrückt. Klar, dass die große Chance von den Jaguars im Draft Trevor Lawrence ist und dass sie ihn logischerweise aufgrund des First Overall Picks auch auf jeden Fall bekommen, wenn sie ihn haben wollen, das ist klar. Nee, meine Frage bzw. mein Gedankengang war eher dahingehend, ob es nicht ein extrem großes Risiko ist, wirklich alles auf diese eine Karte setzen zu müssen. Das war quasi so diese Frage, auf die ich hin wollte. Nicht, ob sie alles drauf setzen werden. Ja, das werden sie, beziehungsweise sie haben ja schon alles in der vergangenen Saison drauf gesetzt, dass sie eben 1-15 gegangen sind und sich den First Overall Pick geholt haben, sondern ob es halt wirklich, ja, dann letzten Endes Erfolgsversprechen sein kann für sie, alles drauf zu setzen und sich Trevor Lawrence zu holen, auch mit dem Spielermaterial, das sie jetzt eben momentan im Roster haben, Kevin.
Ja, aber wenn ich da helfen kann, du musst auf diese Karte setzen, denn seien wir ganz ehrlich, das Problem damals, als die Jackson und Jaguars ihre beste Phase hatten, wie auch heute, ist die Quarterback-Position. Da haben sie noch keinen wirklich guten Quarterback, ich glaube, jemals auf dieser Position gehabt. Und wie gesagt, Trevor Lawrence, klar, wir wissen nicht, ob er wirklich dann noch so einschlagen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einschlagen wird, ist jetzt im Vergleich zu anderen Spielern wie Johnny Manziel oder Sam Darnold, würde ich jetzt mal sagen, um einiges höher, weil er einfach ein unglaubliches Potenzial hat. Als Passer, auch als Läufer hat er unglaubliche Qualitäten, die halt Manziel oder aber auch Sam Darnold halt nicht hatten. Klar, es ist nie garantiert, dass er einschlägt, das wissen wir nie, aber dafür wird er ja jemanden mit Urban Meyer bekommen als Head Coach, der aus dem College kommt, der weiß, wie das College-System funktioniert und jemand hat, okay, ne, der kennt sich aus, wie man junge Leute entwickeln kann, weil er einfach das sehr, sehr lange gemacht und auch sehr, sehr erfolgreich College gemacht hat. Und du musst jetzt endlich aus Jacksonville Jaguars Sicht mal ein Risiko eingehen. Du hast den meisten Cap-Space. Das heißt, du kannst in der Free Agency Top-Leute holen, also wirklich gute, qualitativ hochwertige Spieler mit Erfahrung auf jeder Position. Gerade Offensive Line ist ein Thema, aber auch Defensive. Dann auch mal gucken, was du dann auch sonst zur Position angehen kannst, beziehungsweise auch angehen musst im Endeffekt. Aber das Team hat gute, talentierte, junge Spieler, auch im Wide Receiver mit einem DJ Chark und einem LaVisca Chenault. Da ist Potenzial vorhanden und mit James Robinson nicht zu vergessen, der überragend eingeschlagen hat, einer der wenigen Lichtblicke der Jaguars letztes Jahr. Deswegen musst du jetzt einfach mal sagen, okay, wir müssen Risiko eingehen, denn wir sind ehrlich, die Texans sind aktuell auf keiner guten Position, also da gibt es ein Rebuild, ich möchte nicht zu viel vorgreifen, aber da sieht es nicht gut aus. Die Titans, so gut sie auch aktuell spielen, auch da ist einiges im Argen, also da kann man auch angreifen. Und auch die Colts, die einen guten Roster haben, auch mit jungen Spielern, also das kann man sich als Beispiel nehmen, haben auch die Problempaare Quarterback. Und deswegen musst du jetzt angehen, du musst bereit sein, alles auf die Karte zu setzen. Und wenn du jemanden wie Trevor Lawrence bekommen kannst, der zieht auch Interesse von Free Agents und da sagen Leute, ich möchte hinkommen, weil ich gerne mit diesem Spieler spielen möchte. Und das musst du jetzt einfach für deine Vorteile nutzen und da musst du jetzt einfach mal Risiko machen, weil wenn du immer nur hin und her dümpelst und nicht bereit bist, mal ein gewisses Risiko einzugehen, ja, dann hast du nichts verloren in dieser Liga.
Zumal du, wenn du sagst, müssen die Jaguars alles auf diese eine Karte setzen, beziehungsweise ist es riskant, darauf zu hoffen, dass Trevor Lawrence dieser Heilsbringer ist. Naja, wenn du an 1 draftest, liegt das meistens daran, dass dein Roster nicht viel hat, auf das du dich sonst stützen kannst. Also wenn man uns jetzt anguckt, wer die Top-Picks hat, wenn man jetzt vielleicht mal die Falcons ein bisschen ausklammert, wobei man da auch argumentieren könnte, dass es da sehr viele Baustellen gibt. Der Grund, warum die Jaguars an 1 draften, ist eben, weil ihr Roster sehr viele Baustellen, sehr viele Schwachstellen hat und es nicht viel gibt, auf das du setzen kannst. Also ein Team zu finden, das sich den besten Quarterback einer Draftklasse sichern kann, aber nebenbei sagen kann, ja, unsere Defense ist ja noch gut oder unsere Offense ist noch halbwegs solide, das passiert halt eigentlich nicht. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, welches Team da immer den besten Quarterback bekommen hat, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt die Cardinals, nehmen wir die Cleveland Browns, in ihren unzähligen Malen, wo sie den Top-Quarterback bekommen haben. Das waren immer Teams, beziehungsweise Roster, die einfach qualitativ nicht gut aufgestellt waren. Und somit, klar, man kann sagen, jetzt setzt man alles darauf, dass Trevor Lawrence diese Franchise in eine glorreiche Zukunft führt. Aber es gibt schlechtere Starts in einen potenziellen Rebuild, sagen wir es mal so.
An der Stelle würde ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz vom Roster so ein bisschen weg und nochmal ganz kurz auf Urban Meyer, schon angesprochen, neuer Coach bei den Jaguars. Und es ist halt auch so ein bisschen, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, du bekommst einen Coach mit diesem, ja, bislang irgendwo dysfunktionalen Team, so, ne? Klar, Urban Meyer, großartiger College-Coach, einer der besten College-Coaches aller Zeiten wahrscheinlich. Aber kann der Typ NFL? Das ist ja, er hat keine Erfahrung wirklich in der NFL so, sondern er ist halt College-Coach durch und durch. Und ich meine, am College hast du halt einfach ganz andere Prämissen, du hast andere Regeln. Ich meine, die College-Regeln unterscheiden sich von denen von der NFL. Du hast eigentlich bei deinen Spielern musst du dein Augenmerk auf ganz andere Sachen legen, wenn du eben auf dem College bist und gucken möchtest, dass deine Spieler letzten Endes über einen Draft dann gezogen werden, so, ja, also dass du deine Spieler quasi NFL-ready machst. Du hast jetzt Spieler, die teilweise schon, ich meine, wenn wir uns das Roster der Jaguars so ein bisschen angucken, wir haben da auch teilweise Spieler dabei, die schon 100 Jahre in der NFL spielen. Tyler Eifert mal als Beispiel alleine. Kann Urban Meyer NFL-Coach, Sebastian?
Ja, gut, das wissen wir alle nicht. Also klar, aufgrund der Erfolge am College kann man schon sagen, dass er ein guter Football-Coach ist. Natürlich ist es immer schwierig, das in die NFL zu machen. Ich denke auch, Nick Saban ist auch ein Beispiel dafür, dass Erfolg am College nicht automatisch bedeutet, dass du auch erfolgreich in der NFL bist. Ich habe aber eigentlich eher zwei andere Bedenken, ob er das wirklich schafft. Denn einmal müssen wir nicht vergessen, Urban Meyer hat schon zweimal einen Job beendet wegen Health Concern, also wegen gesundheitlichen Problemen. Das ist etwas, der Mann ist jetzt, ich glaube, 65 Jahre alt, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, weil nochmal dieses NFL natürlich nochmal mehr härter, er wird noch mehr unterm Fokus stehen, die Medien werden noch genauer darauf achten, was er macht, und auch nicht vergessen dürfen wir seinen letzten Job an Ohio State, da hat er verloren, weil er bei einem befreundeten Coach, also gut befreundeten Coach, übersehen hat, dass der Mann seine, wenn ich mich richtig erinnere, seine Frau geschlagen hat und misshandelt hat über Jahre. Und das sind schon so zwei Punkte, wo ich so zumindest aufhorchen würde eigentlich als Jaguars und da vielleicht gesagt habe, okay, gut, das sind vielleicht so zwei Dinge, das ist ein gewisses Risiko, was man damit eingeht. Und klar, sowas ist natürlich immer schwierig, auch gerade das zu beobachten, aber wenn man seine Frau davon weiß und er davon nichts weiß, wage ich mal akut zu bezweifeln. Deswegen sind das eher diese zwei Dinge, wo ich beachte, dass er vielleicht dann bei gewissen Dingen vielleicht nicht genau hinguckt, wegschaut, und gerade in der NFL, wir wissen es nun mal, da gibt es genug Leute, die auch Probleme off the field haben, und da musst du eigentlich genau hinterher
sein. Ich wollte es gerade sagen, dass wir eben in der NFL auch diese gewissen Problemfälle haben. Gibt ja zuhauf Leute, die auch eben diese Probleme haben, sei es mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. oder dann eben auch ja, Drogen und so weiter und so fort.
Genau.
Sorry, ich wollte...
Nee, ist alles gut. Genau, und genau damit musst du halt umgehen. Und da hast du halt auch dann spannendere Jungs, weißt du, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und so, die halt auch schon gewisse Sachen halt gewohnt sind, wie zum Beispiel ein Tyler Eifert. Gut, das Gute für ihn ist, dass das Jaguars-Team noch relativ jung ist, aber trotzdem, sein Alter, seine gesundlichen Probleme und dieses Thema mit dem Wegschauen da bei dem befreundeten Coach, das sind so Sachen, wo ich meine Bedenken habe. Ich denke, dass das schon erfolgreich sein wird. Die Frage ist halt, wie lange wird den Jaguars erhalten bleiben? Weil er nach 2 oder 3 Jahren wieder weg ist, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, dann ist halt die Frage, ob du in der Zeit das Team aufbauen kannst, um dann in der AFC South relevant zu sein.
Ich würde vielleicht noch anbringen, also Sebastian hat jetzt schon sehr ausführlich und gut die quasi private Seite von Urban Meyer analysiert. Vielleicht noch kurz zum Sportlichen. Wir sehen in der NFL jetzt über die letzten Jahre immer mehr den Trend bzw. den Einfluss, den College Football auf die NFL hat. Air Raid Offenses, wir sehen es bei Head Coaches, Sean McVay, Cliff Kingsbury, auch die Shanahan Offense, die jetzt sehr viele Teams bzw. Head Coaches implementieren, logischerweise Kyle Shanahan selber, aber auch Kevin Stefanski. Also ich glaube, aus sportlicher Sicht und aus Head Coaching analytischer Sicht hat Urban Meyer die Anlagen logischerweise und auch das Cachet, wie man so schön sagt, um in der heutigen, in der modernen NFL erfolgreich zu coachen.
Alright, damit würde ich sagen, gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause. Das war's über die Jacksonville Jaguars und als nächstes, ja, geht's dann hier weiter mit der AFC East. Bleibt dran, bis gleich. AFC South, sorry. Bleibt dran, bis gleich bei der AFC South. So.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir wieder zurück aus unserer kurzen Pause Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sprechen in dieser Folge über die AFC South. Und nicht die AFC East, wie ich das vorhin falsch gesagt habe, sondern die AFC South, ganz wichtig. Und wir haben gerade eben schon über die Jacksonville Jaguars gesprochen. Schlechtestes Team der diesjährigen Regular Season, Rekord von 1-15. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann wird es jetzt auch nicht arg viel besser. Zwar im Rekord ein bisschen besser, denn jetzt stehen als nächstes in unserem Worst to Best die Tennessee Texans, genau. Die Houston Texans in der Reihe 4-12, der Rekord in der vergangenen Saison. Und ja, Bill O'Brien, der hat so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Minenfeld oder ein Scherbenhaufen ist. Es könnte tatsächlich beides sein, wenn wir uns die Texans gleich mal noch genauer angucken. Hinterlassen, ja, die Texans 4-12, wie gesagt, die Saison auch nicht unbedingt so beendet, wie man es sich erhofft hatte. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, Bill O'Brien, ja, irgendwann hatten wir diesen Joke. Ich glaube, ich hatte gesagt, irgendwie, dass Bill O'Brien, genau, das war in unserer Hot-Take-Folge, da hatte ich gesagt, dass Bill O'Brien bei den Texans als Coach entlassen wird. Und da hat Sebastian noch gefragt, wer will ihn denn entlassen? Er selber, weil er auch gleichzeitig GM war. Sebastian, hat er sich denn selber entlassen oder was hat zu seiner Entlassung geführt in dieser Saison?
Nein, also er hat sich selbst nicht entlassen, also das können wir ihm schon vorenthalten. Im Endeffekt wurde er vom Owner entlassen, weil er einfach nicht gut gewesen ist. Sowohl als Head Coach als auch als GM und die Entscheidung, einfach jetzt was Neues zu machen, war absolut richtig. Was dann aber danach kam, ich glaube, das ist eigentlich noch das viel größere Chaos, was mittlerweile entstanden ist mit der Saga um Deshaun Watson. Und da ist viel, viel kaputt gegangen und im Endeffekt überwiegt das auch über eine Saison, die nicht gut gewesen ist. Das hat man vielleicht schon so ein bisschen absehen können, weil, wie gesagt, defensiv einfach die Probleme viel zu groß sind. Offensiv hat Deshaun Watson wirklich gut übertünchen können oder zumindest so gut es geht. Deswegen, er hat versucht, Deshaun Watson, jetzt stehen die Texans, wie gesagt, in einem großen Scherbenhaufen und da ist noch einiges zu besprechen und da ist das letzte Wort natürlich auch noch nicht gesprochen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was die nächsten Wochen noch für uns bereithalten werden.
Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, was wir mit Scherbenhaufen bzw. Minenfeld meinen, ihr habt sicher auch alle noch im Kopf der Lacher der vergangenen Offseason, als die Texans grandioserweise mit den Arizona Cardinals gemeint haben, traden zu müssen und sich David Johnson im Tausch gegen, sie haben die Andre Hopkins abgegeben und sich dafür im Tausch David Johnson geholt.
Und
was ein grandios...
Second-Rounder, glaube ich, war das. Second
oder Third. Was ein grandioser Tausch, einen alternden Running Back, der eigentlich nur eine wirklich gute und eine so halb gute Saison hatte und absolut injury-prone ist, gegen einen der besten Wide Receiver der Liga abzugeben. Du hast Brandon Cooks, der mittlerweile auch schon irgendwie 35 gefühlt ist oder so. Du hast Will Fuller, der ich glaube in seiner Karriere noch keine Saison ganz gespielt hat, sondern maximal die Dreiviertelsaison spielt und sich danach ins Lazarett legt. Du hast Randall Cobb, was jetzt auch nicht so unbedingt vielversprechend war, auf Titan, Jordan Akins, Darren Fells und Pharaoh Brown. Es ist jetzt nicht unbedingt das beste Team der Liga, Kevin, oder? Also vom Roster her.
Natürlich nicht. Also das Team ist einfach...
Fangfrage.
Ich würde wahrscheinlich auch sogar eher mit einem Scherbenhaufen als mit dem Minenfeld gehen, weil du die Schäden des Minenfelds bzw. die Gefahren nicht so wirklich erkennst. Beim Scherbenhaufen siehst du selbst als Außenstehender, wie katastrophal es eigentlich ist. Und das
wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, das Minenfeld war auch eher daher gedacht, dass es dem Nachfolger von Bill O'Brien noch ordentlich um die Ohren fliegen könnte, wenn er wo falsch hintritt.
Die Sache ist, dass die meisten Minen sind ja schon hochgegangen. Also, wenn du jetzt J.J. Watt siehst, der weg ist, die Andrew Hopkins ist weg, die Sache mit Deshaun Watson, da weiß sich der kommende GM weiß auch, was ihn erwartet. So, also außer Bill O'Brien hat noch weitere Minen gelegt, von denen wir noch nicht wissen, dass sie da sind, wenn du darauf anspielst.
Ich mir ganz gut vorstellen könnte.
noch quasi ein Abschiedsgeschenk hinterlassen hat, wer weiß, was er noch irgendwie fabriziert hat, aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, der Roster ist einfach schlecht. So, und das Problem ist, dass der Roster weder auf die Zukunft irgendwie ausgerichtet ist, noch natürlich nicht auf das Jetzt gewinnen. Du hast mit Deshaun Watson einen der besten Quarterbacks der Liga und das war's. Du hast noch mit Laremy Tunsil einen guten O-Liner. Will Fuller zum Beispiel, den du schon angesprochen hast, der noch halbwegs brauchbar in der Offense ist, wird Free Agent. Wird sich sicherlich auch einen anderen Spielort besser vorstellen können als Houston künftig. Und das schafft eine Situation, dass du jetzt als Texans eigentlich nur sagen kannst, okay, wir müssen das Roster komplett einreißen, soweit es geht. Und alle Veteranen, die hier wahrscheinlich nächste Saison eh nicht spielen wollen, weil sie keine Lust haben, noch eine 2 und 15 Saison, weil es wird ja dann 17 Regular Season Games geben, hinter uns mitzumachen. Also wirst du die alle wegschiffen und hast dann junge Rookies, hast vielleicht ein paar Leute, die aus Sympathie zu Houston oder aus Loyalität zur Heimatstadt, wo auch immer sie herkommen, Lust haben, da zu spielen. Und dann hast du Deshaun Watson, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ja, das ist dann so die große Problematik und der Scherbenhaufen, den es jetzt zu beseitigen gilt, zu schauen, dass man die Weichen für den Rebuild stellt.
Ja, an der Stelle würde ich tatsächlich kurz auf eine Frage eingehen, die uns erreicht hat, dieses Mal über Twitter. @cubamuck hat gefragt, wie sollen die Texans das Thema Watson angehen, und das reiht sich tatsächlich jetzt auch ganz gut ein in das, was ich als nächstes oder das Thema, über das ich als nächstes sprechen wollte. Wir haben dieses Thema Deshaun Watson. J.J. Watt ist jetzt schon gegangen im Zuge dieser generellen Unzufriedenheit, auch was eben die Disziplin im Team angeht. Die gleiche Diskussion haben wir bei Deshaun Watson, der auch schon ziemlich hochgegangen ist, weil er halt eben gesagt hat, das ist kein Team, mit dem du irgendwas erreichen kannst, weil die Disziplin fehlt, weil der Wille im Team fehlt. Jetzt ist das momentan noch so ein bisschen die unendliche Geschichte, weil die Texans ihn eigentlich nicht gehen lassen wollen. Deshaun Watson möchte aber definitiv weg, hat zwar noch Vertrag, hat natürlich aber als Quarterback gerade seines Kalibers letzten Endes dann auch die Trümpfe in der Hand gegen sein Team, Wie wird das Ganze weitergehen mit Deshaun Watson, Sebastian? Glaubst du, dass er die Texans jetzt noch verlässt oder dass sie ihn behalten wollen und er vielleicht sogar ein Jahr Holdout einlegt, solange bis sie ihn eben weggeben, weil sie Angst haben müssen? Er haut sowieso ab in seiner nächsten Free Agency und sie bekommen gar nichts mehr für ihn.
Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Deshaun Watson die Texans in diesem Offseason verlassen wird. Denn wenn wirklich die Texans ihre gute Position nehmen wollen, denn der Vertrag von Deshaun Watson läuft 2025, dann müssen sie ihn eigentlich vor der Free Agency wegtraden, weil du dann den höchsten Wert hast, weil dann auch die Teams noch die Quarterbacks suchen. So, wenn du jetzt in die Free Agency gehst und dann Team nach Team nach Team sich einen Quarterback findet, dann ist deine Position schon mal geschwächt, weil du nicht mehr so viel verlangen kannst für einen Deshaun Watson. Deswegen, ich glaube nicht, dass Deshaun Watson das die Houston Texans verlassen wird, weil sonst wäre es schon längst passiert, denn je näher du an den Draft ranrückst, desto geringer wird noch deine Position und spätestens nach dem Draft kannst du ihn sowieso nicht mehr abgeben, weil dann haben alle Teams quasi ihre Quarterbacks sich ausgesucht für das kommende Jahr. So, und was willst du dann machen? Also das ist, wäre dann, da kannst du nichts mehr gewinnen, da kannst du nichts für den Draft gewinnen, weil die Draft-Picks, die du ja haben willst und brauchst für den Rebuild, brauchst du für den kommenden Draft, weil die nun mal am wertvollsten sind und du dann weißt, okay, gut, was kriege ich in der ersten, in der zweiten Runde? Und ich glaube, Nick Caserio, der neue GM, weiß ganz genau, dass er mit Deshaun Watson reden muss, dass er ihm klar machen muss, okay, so sieht das Ganze aus, so wollen wir diesen Rebuild angehen. Der wird genau wissen, das wird dauern, das wird einfach seine Zeit brauchen. Er hat natürlich von Bill Belichick gelernt, jemanden, der weiß, wie man einen Kader umbauen, so ist es jetzt nicht. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich nicht glaube, dass Deshaun Watson weggeht. Ich würde es ihm wünschen, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, die Texans werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre irrelevant sein. Aber aufgrund der aktuellen Situation und davon, dass immer noch nicht wirklich was passiert ist, glaube ich nicht, dass Deshaun Watson die Houston Texans verlässt. Und ein Holdout kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde ihm nur schwächen, das würde seine Position dann nicht wirklich bessern.
Ganz kurz jetzt nochmal zurück zu dir, was du gerade eben gesagt hast. Also zum einen mal auf dein Draft-Argument würde ich jetzt an der Stelle ganz kurz eingehen wollen. Ich finde es halt einfach schwierig zu sagen, nach dem Draft ist die Chance vorbei, weil da haben alle Teams ihre Spieler gedraftet. Ja, das ist richtig, aber du musst ja auch bedenken, es sind nicht, weiß ich nicht, 10 Trevor
Natürlich
Lawrence
nicht.
Und Justin Fields im Draft. Heißt, es gibt auch letzten Endes dann immer wieder die Teams, die einen Quarterback brauchen, im Draft in die Röhre geguckt haben und dann eben auch eventuell overpayen, weil sie eben einen Quarterback dringend brauchen, es im Draft nicht geklappt hat, sie um den Draft nicht traden konnten, sich nicht hochtraden konnten im Draft und dann eben auch, weil sie eben auch, ich meine, wir haben jetzt vorhin im Vorgespräch beim Thema Laremy Tunsil über dieses Championship-Window, über dieses Super Bowl-Window gesprochen, weil sie sich eben mit einem guten Quarterback in einem Championship-Window sehen würden und dann eben auch möglicherweise overpayen für einen Deshaun Watson, wobei natürlich ein Deshaun Watson so schon extrem viel wert ist. Und das Zweite, was du gesagt hast, jetzt gerade eben zum Holdout, das schwächt seine Position, ja, das ist richtig, aber es würde halt eben seiner Forderung, getradet zu werden, nochmal Nachdruck verleihen. Und vor allem würden die Texans auch sehen, dass sie im Grunde genommen nicht viel davon hätten, ihn weiterhin zu behalten, weil er eben nicht spielen will. Und ein Quarterback wie Deshaun Watson, der ja nun auch wirklich ein extrem großes Talent ist, ja, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, was Deshaun Watson für ein Talent ist und was er eben mit einem vernünftigen Team an seiner Seite auch durchaus erreichen kann in dieser Liga, dem wird so ein Jahr Holdout nicht schaden. Im Gegenteil, so er zeigt halt eben seinen Willen, er zeigt, dass er nicht alles mit sich machen lässt und auch gleichzeitig, dass er eben Bock hat auf einen Titel, ja, dass er eben in Kauf nimmt, dieses eine Jahr in seiner Karriere zu verlieren, um zu einem Team zu kommen, wo er eventuell um einen Titel mitspielen kann, beziehungsweise wo es ihm besser gefällt.
Sagen wir ehrlich, wenn er um einen Titel mitspielen will, dann wären die Jets bei mir auf der Liste ganz weit unten. Die sind bei ihm aber relativ weit oben. Nichts gegen die Jets, aber die Jets sind für mich in den nächsten zwei Jahren kein Championship-Team. Und dann kannst du auch bei den Texans bleiben. Also, wenn du wirklich bereit bist zu sagen, okay, ich als Deshaun Watson möchte zu einem Team, was Contender ist, dann fallen mir automatisch sofort die 49ers natürlich ein, die einen Quarterback suchen. Wäre sehr spannend zu sehen, Shanahan und Deshaun Watson. Aber ich glaube nicht, dass die bereit sind, 3 First Rounder plus X abzugeben, weil genau das musst du für Deshaun Watson hinlegen. Und es ist einfach so, je näher oder je weiter du oder je länger du wartest als Texans, beziehungsweise als anderes Team, der Preis sinkt einfach. Das ist leider, das ist einfach so Gesetz des Marktes, dass du vor einem Draft eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, mehr zu bekommen und ein besseres Paket zu bekommen als nach dem Draft, weil, wie gesagt, dann vielleicht die super needy Teams, die auch entsprechend hoch vielleicht picken, an sich schon ihren Guy genommen haben, wovon sie überzeugt sind. Weil wenn sie dann einen Quarterback nehmen und dann sich nochmal Deshaun Watson holen, dann wird natürlich sofort die Frage losgehen, okay, gut, warum holst du dir einen Quarterback, um dann später für Deshaun Watson zu traden? Das wäre dann quasi ein Wasted Pick im Endeffekt. Um einfach, du weißt, der kommende Draft, die Picks, die sind einfach am wertvollsten, als wenn ich mir jetzt nach dem Draft schon Gedanken mache, was ich 2021 an Picks bekommen könnte, weil du dann noch nicht genau weißt, okay, wer ist an Quarterbacks oder wer ist an Spielen überhaupt verfügbar. Deswegen wäre das einfach für die Texans, musst du es eigentlich jetzt noch diese Woche machen, wenn du viel Qualität bekommen willst und viel Kohle dafür oder viel Picks dafür bekommen wirst. Aber ich denke nicht, dass Casario das macht. Warum sollte er es auch tun? Also klar, er möchte aktuell nicht mit ihnen reden, aber ihnen Holdout zu machen, das kann er gerne tun. Aber das wird natürlich auch anderen Teams, die werden genau da beobachten, wie es abgeht, was sich Deshaun Watson sagt und wie er sich verhält, weil solche Geschichten sind nicht immer gut für den Spieler. Sie stärken eine Position vielleicht zwar kurzfristig, aber sie können auch Teams absprechen, zu sagen, okay, wenn er nicht mit dem zufrieden ist, was sie dort aktuell tun, warum soll ich ihn mir dann holen, wenn ich selbst in einem Rebuild bin oder selbst Dinge umbauen möchte? Das sind so immer, ist immer so ein zweigespaltenes Schwert, was man da ja, beobachten muss.
Was man auch noch, also was ich noch kurz einwerfen möchte, ist, also ich bin da bei Sebastian aus mehreren Gründen. Zum einen, er hat ja schon gesagt, welcher Preis für Deshaun Watson fällig werden würde. Deswegen muss man sich auch von diesem Narrativ ein bisschen lösen. Okay, Deshaun Watson möchte weg, deswegen müssen die Texans ihn abgeben. So, du hast da immer noch einen der besten Quarterbacks, wie schon gesagt, der Liga, und den gibst du nicht einfach unter Wert ab, nur weil er jetzt gerade nicht für dich spielen will und weil die Stimmung gerade nicht gut ist. So, du, trotzdem weiß jeder, was dieser Quarterback für einen Wert hat. Und das Angebot muss erstmal kommen. Zweiter Punkt, die Teams, wenn es ihm wirklich ums Gewinnen geht, es gibt in der Liga nun mal immer noch Cap. Es gibt Cap-Grenzen, es gibt Gehaltsgrenzen und Deshaun Watson verdient nun mal nicht gerade wenig Geld. Und die Teams, die ihm die besten Chancen geben zu gewinnen, so, die haben in der Regel auch schon eine High Payroll. Heißt, da müsste man auch erstmal schauen, inwiefern muss man sich als, weiß ich nicht, 49ers oder Saints oder wen auch immer man jetzt hier nennen möchte, muss man sich dezimieren, kadertechnisch, um einen Deshaun Watson überhaupt erstmal reinzukriegen in diesen Roster. Nächster Punkt bezüglich des Drafts, weswegen ich auch bei Sebastian bin. Du weißt natürlich im Draft, wenn du deinen Quarterback hast und du draftest ja auch für deine Offense und da draftest du nach Scheme, du draftest basierend auf deiner Offense und auf den Stärken deines Quarterbacks und auf dem System, das du laufen möchtest. Klar, Deshaun Watson kann alles gut und du kannst das so ein bisschen danach ausrichten, aber wenn du jetzt im Draft nach für Quarterback XY draftest, so, und dann plötzlich nach dem Draft musst du quasi alles umschmeißen, weil dein Quarterback jetzt nicht mehr XY heißt, sondern Deshaun Watson, dann hast du dir keinen Gefallen getan. Und abschließend Thema Holdout. Die NFL ist enorm schnelllebig. Und die NFL hat es nicht nötig, auf jemanden wie Deshaun Watson zu warten. Heißt, ein Jahr, sicherlich würde man ihn nicht vergessen, aber die Teams würden jetzt nicht ein Jahr zwangsläufig stillsitzen und sagen, gut, in einem Jahr holen wir uns einfach Deshaun Watson und alles darauf setzen und ihre ganze Franchise danach ausrichten, sondern sie würden weitermachen, sie würden weiterarbeiten. Es gibt einen neuen Draft, es gibt eine neue Free Agency, es gibt neue Trade-Optionen. Und all das spielt rein und ich denke, das wird auch ein Deshaun Watson wissen, weswegen ich auch nicht glaube, dass eine Option des Holdouts, ganz zu schweigen von den finanziellen Einbüßungen, für ihn wirklich in Frage kommt.
Alright, also Patrick, hier, kann auf jeden Fall Unterschied, ja, es ist meine Meinung so, also insofern, und ich bin ja jetzt auch nicht, ich sag jetzt auch nicht fest, yo, er muss jetzt unbedingt weg, sondern ich habe ja eher in meinem Redebeitrag die Eventualitäten, die ich eben sehe, erläutert. Und er hat halt eben schon sehr deutlich gemacht, dass er unbedingt weg möchte und dass er überhaupt gar keinen Bock mehr hat, für diese Franchise zu spielen. Genau. Ja, damit verabschieden wir uns jetzt mal hier ganz kurz in die Pause und dann nach der Pause geht es natürlich auch weiter hier bei uns mit der AFC South. Dann sind die Indianapolis Colts dran und ich kann euch versprechen, es wird besser. Bis dann.
Wie wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. In dieser Folge in unserer dritten Review mittlerweile zur vergangenen NFL-Saison dreht sich bei uns alles um die AFC South. Und wir haben gerade eben schon über die schwierigsten Fälle dieser Division gesprochen. Über zuerst natürlich die Jacksonville Jaguars und anschließend die Houston Texans. Und mittlerweile begeben wir uns jetzt mal in angenehmere Gefilde, sage ich jetzt mal, zumindest mal in Richtung der Playoff-Ränge, denn das ist das Team, über das wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Das stand in der vergangenen Saison in den Playoffs. Es geht natürlich hier jetzt bei uns als nächstes um die Indianapolis Colts, da wir ja from worst to best sprechen. Und wie gesagt, die Colts standen in den vergangenen Playoffs. Da haben sie dann in der ersten Runde ran müssen direkt mal gegen die Buffalo Bills, gegen die sie dann am Ende auch verloren haben. Ist jetzt nicht unbedingt eine Schande, aber ist natürlich die Frage, was können uns die Colts auch in der nächsten Saison, was wir aus der letzten Saison gelernt haben, aufs Feld zaubern. Natürlich auch dieses Mal oder weiterhin mit dabei meine geschätzten Kollegen Sebastian Mühlenhof und Kevin Wischüss. Und es gab einen kleinen Aufreger in der Offseason. Wir haben in der letzten Woche ja schon über die Philadelphia Eagles gesprochen mit der NFC East. Und einer der destruktiven Punkte in der Vergangenheit der Philadelphia Eagles, Carson Wentz ist nicht mehr bei den Eagles, dafür jetzt bei den Colts. So, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern kann er die Colts weiterbringen, und genau das, damit würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle auch starten wollen. Das war nämlich eine Frage von Tobias Hofland über Facebook. Sind die Colts mit Wentz automatisch Favorit der AFC South, Kevin?
Interessante Frage. Ich würde sagen, nein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand von uns weiß, welchen Carson Wentz die Indianapolis Colts überhaupt bekommen. Die Eindrücke, die bei den Eagles entstanden sind, ja, man kann es auf den Roster schieben, man kann es aufs Coaching schieben, aber trotzdem sind die Eindrücke diejenigen, jene, welche immer noch prägend sind. So, es gibt den Carson Wentz, der MVP wurde, der die Eagles zu weiten Teilen in die Playoffs geführt hat, und es gibt den Carson Wentz, der seitdem nicht so gut performt hat. Und klar, die Colts haben jetzt nicht viel aufgegeben, um ihn zu bekommen, aber für mich hat das starke Parallelen zu der Diskussion, die wir vor, oder die sich die ganze NFL-Bubble quasi vor einem Jahr schon geführt hat. Und das sind die Colts mit Philip Rivers jetzt das beste Team der Division. Da hieß es, die Defense ist stark, eigentlich brauchen die nur einen fähigen Quarterback, der diese Offense führen kann, und das kann doch Philip Rivers. So, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt wurde es nichts, weil Philip Rivers dann doch nicht die Lösung war. Er war gut, aber einfach nicht gut genug. So, der Arm ist einfach angeschossen gewesen. Und er war in seiner Decision-Making einfach nicht mehr gut. So, das muss man einfach so sagen. Und Carson Wentz kommt jetzt mit sicherlich einem Chip on his shoulder, sich zu beweisen. Kommt jetzt mit der Chance auf einen Neustart, wenn man so will, zu einem guten Team. Einem perspektivisch auch besseren Team, als es die Philadelphia Eagles sind. Und einem besseren Head Coach. Aber ich würde trotzdem den Tennessee Titans noch den The Edge, wie man so schön sagt, geben, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich da weniger Fragezeichen bilden, wie gut dieses Team wirklich sein kann. Und bei Carson Wentz, ich bin einfach nicht überzeugt. So, ich spreche ihm das Talent, das er zweifelsohne hat, nicht ab, aber ich bin nicht bereit, nur aufgrund der Tatsache, dass er jetzt einen neuen Arbeitgeber hat, zu sagen, okay, jetzt sind die Indianapolis Colts mit Carson Wentz das bessere Team, weil dafür ist er für mich auch, hat er für mich einfach noch zu viel, lässt er für mich auch zu viel offen, was er erstmal beweisen muss.
Ich würde noch gerne was ergänzen. Es ist für mich nicht nur Carson Wentz. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er ist auch verletzungsanfällig. Das ist noch so ein Thema, wo ich nach, okay, gut.
Das ist tatsächlich eine Sache, auf die ich jetzt als nächstes zu sprechen kommen wollte, was bei ihm am meisten Probleme bereiten könnte, dass er dem nicht gerecht wird, was man sich von ihm erwartet, aufgrund seines Könnens oder aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Es gibt da so eine nette Seite, Sports Injury Predictor, und die haben ihn bei 83% eben aufgrund seiner extrem starken und extrem gravierenden Verletzungshistorie. Das
ist schon ein bisschen makaber.
Was sein Knie angeht.
Klar.
Aber ja, gut, man mag es makaber nennen, aber ich meine, der Sport, vor allem der US-Sport, ist halt nun mal voll mit Statistiken zu allem Möglichen, und da kannst du dann eben auch so eine Sports Injury Prediction irgendwie errechnen.
Also, das ist natürlich mit Sicherheit ein Thema, was sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird. Ich würde jetzt mal sagen, dass seine Offensive Line, die er hat vor sich, schon mal besser ist als die er jetzt vielleicht in den letzten 1-2 Jahren bei Philadelphia hatte. Zumal auch weniger verletzungsanfällig. Also gerade, was die Eagles letztes Jahr an Verletzungspech nicht nur im Wide Receiver Corps, sondern auch in der Offensive Line, wo, glaube ich, 4 der 5 Starter ausgefallen sind, das ist schon brutal. Und da hat er wirklich mit einem starken Offensive Line wirklich schon eine bessere Möglichkeit. Aber was für mich eigentlich noch so ein Problem ist, worüber wir eigentlich nicht so richtig reden, wenn wir auf die Colts sprechen, ist eigentlich die Wide Receiver Position. Denn klar, T.Y. Hilton, er ist gut. Ich finde, er ist nicht mehr so stark wie ihn zu Anfangszeiten, als er mit einem Andrew Luck zusammengespielt hat. Und dahinter fehlt mir halt eine Nummer 2. Also Zach Pascal würde ich vielleicht maximal als Nummer 3 so sehen, weil er mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel hat. Das wechselt sich relativ ab. Das ist gerade für Fantasy ziemlich bescheiden. Und Michael Pittman Jr., er hat ein gutes erstes Jahr gemacht, aber dass er so wirklich so richtig vom Hocker gehauen hat, das war bei ein oder anderen Mal auf Sicherheit der Fall, aber so konstant über die ganze Saison war es jetzt noch nicht. Klar, der ist noch jung, der hat noch Potenzial, aber ich finde es einfach so, den Colts, den fehlt einfach noch ein wirklich richtig, richtig guter Receiver, um da mitzuhalten, denn wir sehen es ja bei den Titans, die haben 2 Top-Wide-Receiver und die beide gehen locker immer fluchtig über die 1000 Yards, jetzt haben es beides geschafft letzte Saison, also da würde ich auch sagen, da liegt auch noch ein bisschen der Hund begraben, dass sie auch offensiv noch die ein oder andere Waffe einfach im Passspiel brauchen, um wirklich dann relevant zu sein mit Blick auf Super Bowl. Da fehlt sie einfach noch.
Und wo, Sebastian, wenn wir jetzt eben, du hast gerade eben angesprochen, die Roster-Problematik, vor allem auf der Wide Receiver-Position, und Kevin hat es gerade vorhin gemeint, dass er eben den Tennessee Titans noch zumindest momentan die Edge geben würde. Wirst du das auch so sehen, beziehungsweise machst du das von dieser einen Position abhängig, wenn sie quasi schaffen, sich auf Wide Receiver noch jemanden zu holen als Verstärkung, würdest du sie dann mit Carson Wentz oder Jacoby Brissett, wer auch immer dann am Ende spielen wird, wir wissen es noch nicht, würdest du sie dann vor den Titans eventuell sogar sehen?
Schwierig. Hängt so ein bisschen davon ab, was die Titans in der Offseason machen. Da gehen wir ein bisschen nachher noch drauf. Da gibt es einige Free Agents, die auch die Colts haben. Also so ist ja nicht. Brissett wird Free Agent, T.Y. Hilton wird Free Agent, Justin Houston, Malik Hooker, Xavier Rhodes. Also da gibt es, oder Mo Ali Cox, wobei nur Exclusive Rights Free Agents ist. Also da ist ganz wahrscheinlich, dass er zurückkommt. Aber das sind einige Entscheidungen, die Chris Ballard machen muss, der General Manager der Colts, um ja das Team weiter in die richtige Richtung zu führen. Die Frage ist auch, was macht er mit Marlon Mack? Behält er ihn, lässt er ihn gehen? Das sind alles wirklich ja jetzt wichtige Fragen, mit denen er sich beschäftigen muss, und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde mir manchmal, auch so gerne ich Chris Ballard als GM mag, so ein bisschen so mehr Risiko wagen. Also ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, okay, wir gehen jetzt mal all in für den Matthew Stafford, weil bei Matthew Stafford hast du weniger Gedankenprobleme als bei einem Carson Wentz. Was er macht, das ist geplantes Risiko, weil er vielleicht weiß, okay, gut, nach 1-2 Jahren kommt er günstig raus, aber ich will mal richtig so einen splashy Move von ihm sehen. So was richtig Geiles, wo ich denke, ja, das ist so dieser Move, der dich über die Edge bringt. Und das ist halt für mich halt Carson Wentz nicht.
Siehst du das ähnlich, Kevin? Also, wie gesagt, du hast vorhin gemeint, dass du eben momentan den Titans noch die Edge geben würdest. Welche Position oder wo müssten die Titans, Colts sich überall verbessern, dass du ihnen dann am Ende auch vielleicht sogar in dieser Saison schon die Edge geben würdest, ohne jetzt gesehen zu haben, welchen Carson Wentz wir dann auch in der Saison zu sehen bekommen?
Naja, wenn du mir so den Wind aus dem Segel nimmst und sagst, ich darf nicht Carson Wentz nehmen, als das wäre halt meine Antwort gewesen. Die Defense ist meiner Meinung nach besser als die der Titans. War es in der vergangenen Saison auch. Coaching würde ich Frank Reich nach den jüngsten Eindrücken von Mike Vrabel wahrscheinlich auch einen marginalen Vorsprung attestieren. aber Ja, also die Receiver-Position hat Sebastian schon angesprochen. Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Michael Pittman Jr., muss ich sagen. Ich glaube, er hat auch das Zeug zum Number One Receiver. Trotzdem reicht das dann natürlich nicht. Also sonst hast du sehr viele Fragezeichen, was passiert mit T.Y. Hilton zum Beispiel. Und Mo Ali Cox, glaube ich, wird bleiben. Und die Colts sind in der vergangenen Saison auch recht häufig Tight End Sets gelaufen, weshalb eben T.Y. Hilton auch nicht so oft beziehungsweise nicht so gut funktioniert hat. Einfach weil Philip Rivers sehr auf seinen First Reads auf die Tight Ends hängen geblieben ist und die über Crossing Routes versucht wurden, frei zu schemen. Aber dann bleibt ja eigentlich nur der Receiving Core. So. Denn da du mir ja verbietest, Carson Wentz als den X-Faktor zu nehmen, würde ich dann mich Sebastian anschließen und sagen, wenn der Receiving Core noch verbessert bzw. adressiert werden kann und wir einfach mal davon ausgehen, Carson Wentz ist nicht der Carson Wentz, von der jetzt in der letzten Saison in Philadelphia war, dann glaube ich, das sind sehr viele Konjunktive, könnten die Colts besser abschneiden als die Titans. Glaube ich's? Nein, aber es könnte passieren.
Eine Position sollten wir vielleicht unerwähnt lassen. Nachdem Antonio Gibson zu seinem Karriereende gegeben hat, müsste man auf Left Tackle noch nachlegen. Und wir wissen, Left Tackle ist eine der wichtigsten Positionen. Aber ich denke, dass die Tops in die Offensive Line gut genug wäre, um Carson Wentz zu beschützen. Aber ohne Position, die...
Vielleicht kommen so die 83% zustande bei Carson Wentz. Dadurch, dass dieser Left Tackle raus ist.
Nee, tatsächlich errechnen die das aufgrund der vergangenen Verletzungen und der jetzt quasi darauf, was da eben alles kaputt gegangen ist und eventuell sogar noch kaputt sein könnte, beziehungsweise halt angeknackst sein könnte dadurch. Daraus wird dann quasi errechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich erneut verletzt, beziehungsweise erneut stark verletzt. Ja, ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich auch noch ganz gerne kurz mit euch über die Running Back Position bei den Indianapolis Colts sprechen. Da haben wir nämlich mit Jonathan Taylor einen sehr aufstrebenden Running
Back. Ja, auf jeden Fall. Also er hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Nach der Verletzung von Marlon Mack ist er wirklich reingekommen und hat das überragend gut gemacht. Also da hat man wirklich viel, viel richtig gemacht und ja, er wird jetzt wahrscheinlich Marlon Mack den Platz wegnehmen. Ich habe es ja gesagt, Marlon Mack wird Free Agent jetzt und man hat da mit Nyheim Hines einen guten Receiving Back. Also da haben die Colts wirklich dann viel richtig gemacht und auch wenn man einen Pick von einem Running Back hoch kritisieren kann, aber hat Chris Bird ein absolut goldenes Händchen bewiesen, wie so viel bei so vielen Picks. Also da kann man wirklich die Urnacht stellen, dass der wirklich zu immer Top-Drafts abliefert. Wie gesagt, manchmal würde ich mir auch ein bisschen Splashigeres wünschen, aber Jonathan Taylor, absoluter richtiger Top-Griff. Also da kann man nur den Hut vorziehen.
Kevin, hast du mir noch ein abschließendes Wort zur Defensive der Colts? Also wie siehst du die Defensive, beziehungsweise kann die Defensive eventuell auch dann vielleicht sogar so ein bisschen einen Unterschied machen, wenn Carson Wentz jetzt mal angenommen nicht seine beste Saison abliefert, jetzt aber auch nicht ganz schlecht spielt, die Offensive da eben so einigermaßen ins Rollen bekommt und die Defensive richtig reinhaut?
Das war ja schon, wie ich schon vorhin gesagt habe, in der vergangenen Saison so ein bisschen die Debatte. So, es ging ja darum, okay, die Colts kommen so weit, wie diese Defense sie trägt. Die Defense war über weite Teile der Saison die beste der Liga, wurde dann, glaube ich, von den Steelers oder den Rams abgelöst, aber ist bockstark einfach gestartet, hat die Colts getragen, auch zu Beginn, als Philip Rivers und die Offense noch wirklich nicht ins Laufen gekommen ist. Nicht, dass sie wirklich jemals komplett ins Laufen gekommen wären, aber als es wirklich noch stolpern als laufen war. Und die Frage ist, wie weit können sie tragen? Und ich glaube, du kommst in der modernen NFL einfach nur mit Defense nicht so weit, wie die Colts kommen möchten. Und wenn du jetzt sagst, okay, Carson Wentz und die Offense, wenn es nicht funktioniert, wie weit kann die Defense sie tragen? Ja, vielleicht wieder bis in die Wildcard Round so höchstens, denn irgendwann muss dann halt auch die Offense funktionieren und die Offense muss dann eben so weit funktionieren, dass du dich nicht nur darauf verlässt, dass Jonathan Taylor dir, weiß ich nicht, zwei Touchdowns gibt und Michael Pittman Jr. der erhoffte Number One Receiver wird, sondern eben auch, dass Carson Wentz der Franchise Quarterback sein kann. So, denn sollte er bei den Eagles sein und sicherlich, auch wenn die Colts leicht aus diesem Contract rauskommen in ein, zwei Jahren, ist der Grundgedanke natürlich, dass er im Idealfall auch der Quarterback für die nächsten Jahre sein soll. Und deswegen glaube ich, dass die Defense auch nächste Saison wieder eine tragende Rolle spielen wird bei den Colts, aber es gibt eben eine Obergrenze, wie weit du mit guter Defense kommen kannst, wenn die Offense dir nur durchschnittlich viel gibt.
Kannst du mal bei den Bears nachfragen, wie man mit einer guten Defense kommt.
Gut, wobei ich glaube, bei den Bears, das wäre jetzt hier eine zu lange Diskussion, da liegt noch einiges mehr im Argen. Aber über die sprechen wir auch noch. Und zwar eventuell übernächsten Woche, spätestens dann in 3 Wochen, je nachdem, wie hart die Free Agency wird und wie sehr uns die Free Agency in unsere Reviews dazwischen grätscht. Damit gehen wir aber an der Stelle mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge alles zur letzten Saison der AFC South. Wir sind mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten, wie ihr als aufmerksame ZuhörerInnen natürlich wisst. Und dementsprechend kommen wir jetzt zum letzten Team der AFC South, über das wir natürlich auch sprechen müssen. Und das sind die Tennessee Titans, der Division Primus, wenn man es so sagen möchte. Wir haben gerade eben schon relativ viel auch über sie gesprochen, eben auch unter der Prämisse, wie die Colts es schaffen können, an ihnen vorbeizukommen. Die Tennessee Titans in der vergangenen Saison in den Playoffs gewesen mit einem grandiosen Rekord von 11-5, also quasi genau den gleichen Rekord wie die Indianapolis Colts auch hatten. Und genauso wie die Indianapolis Colts sind sie am Ende in der Wildcard Round gescheitert, dann gegen die Baltimore Ravens, die selbst dann wiederum in der Divisional Round gegen die Buffalo Bills gescheitert sind. Also wir entdecken ungeahnte Parallelen zwischen den Tennessee Titans und den Indianapolis Colts. Und Sebastian, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass bei den Tennessee Titans vor allem auch die Free Agents eine wichtige Rolle spielen, da sie relativ viele Free Agents haben. Also ich habe mir das jetzt hier tatsächlich mal aufgemacht. Insgesamt 29 Spieler haben sie oder hatten sie auf ihrem Roster, die Free Agents werden. Clowney, Humphreys, Jones, Davis, Gostkowski, Prude, Zambrano, Crawford, Compton, Newhouse, Zumpa, Milton, Swain, Perry, Bates, Overton, Smith, Raymond, Borders, King, Brown, Ferkser, Foreman, Douglas, Dickerson, Kalu, Ray und Westbrook. So, das waren die 29 Spieler in der Kurzzusammenfassung. Sebastian, wie sehr kann Ihnen diese Free Agency wehtun, beziehungsweise was meinst du, welche Spieler Sie von diesen Free Agents nach Möglichkeit halten sollten?
Also von einem Namen kann man die definitiv schon mal verabschieden. Ich denke, Adam Humphries wird nicht zurückkehren. Immerhin haben sie ihn ja entlassen, um Cap Space zu sparen, denn das ist das größte Problem. Die Titans haben aktuell Stand heute, wo die Teams noch nicht wissen, wie hoch der Cap Space genau sein wird, also Montagabend 23.38 Uhr. Und damit gerechnet wird von einem 180,5 Millionen Salary Cap für 2021 sind sie nur 4 Millionen an Cap Space. Das ist nicht sonderlich viel. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Titans jetzt noch einiges machen werden, um irgendwie halt sich Raum zu schaffen. Denn gerade Corey Davis ist jemand, den sie versuchen sollten zu halten, denn immerhin hat er gemeinsam mit AJ Brown wirklich starke Jahre abgelebt. Also das ist wirklich, muss man sagen, der hat wirklich unter Ryan Tannehill wirklich eine Revival seiner Karriere erlebt. Er ist wirklich eingeschlagen, hat wirklich gut gespielt und auch gerade mit Blick darauf, dass Khalif Raymond, der tendenziell vierte Receiver oder Receiver Nummer 4, auch das Team verlassen wird, weil er keinen Tag bekommen wird von den Titans, musst du ihn eigentlich wirklich zwangsläufig halten. Zudem bin ich auch sehr gespannt, wie sie mit der Titan-Position umgehen, denn alle drei Titans, die sie im Roster haben, werden alle Free Agents. Ich glaube, nur Fiska wird als Restricted Free Agent da sein. Das heißt, man könnte ihn dann noch entsprechend mit einem Tag halten. Aber es ist natürlich schon so, dass sie ja wirklich viele, viele Leute da verlieren müssen. Da müssen sie ganz genau drüber nachdenken, wen sie sich beholen, wen sie halten, wie sie es in der Free Agency angehen, wie sie im Draft angehen. Also es werden schwierige Zeiten und da musst du wirklich überlegen, ja, ist das Geld, was du in diese Position und in den Spieler investiert wird, der ist wert, was er im Endeffekt dir auch als Team bringt, denn da gibt es ja einen oder anderen, zum Beispiel einen Daquan Jones, wo ein Marktvalue von Spotrack für 7 Millionen Average Gehalt gerechnet wird, was ich nicht glaube, dass die Titans bereit sind zu zahlen, um ihn zu halten.
Ja, Kevin, an der Stelle würde ich tatsächlich mal darauf eingehen, was bei den Tennessee Titans in den letzten Jahren, muss man ja eigentlich schon fast sagen, so falsch auf. Sie haben zum Beispiel mit Derrick Henry haben sie einen absolut dominanten Running Back. Sie haben mit Ryan Tannehill jetzt auch keinen schlechten Quarterback. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der, weiß ich nicht, Top 5 Super Quarterback, aber eben auch nicht schlecht. Und trotzdem schaffen sie es dann in den Playoffs nie wirklich das zu erreichen, was sie eventuell erreichen könnten. Wo siehst du momentan noch die größten Baustellen? Außer jetzt natürlich auch, natürlich klar, logischerweise den von Sebastian angesprochenen Positionen, die jetzt aufgrund der momentanen Cap-Situation und weil sie Free Agents werden, dann noch mehr belastet werden können.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass Sebastian vorhin bei dem einen Namen nicht Jadeveon Clowney genannt hat, weil wenn ich an Jadeveon Clowney und sein Engagement bei den Titans denke, denke ich in erster Linie an eine katastrophale Enttäuschung.
Deswegen also, haben wir uns vorgelassen.
das macht Sinn. Nee, also das ist halt die größte Sache, die die Titans die letzten Jahre auch zurückgehalten hat. Du kannst den Back-to-Back-Rushing-Yards-Leader haben, du kannst einen soliden bis guten Quarterback haben, du kannst eine gute Offense haben, aber wenn du keinen Pass-Rush hast und die Secondary auch nicht Elite ist, dann hast du halt ein Problem. Spätestens dann gegen entweder die Chiefs oder halt im vergangenen Jahr gegen die Baltimore Ravens, die mit Lamar Jackson ein halbwegs solides Passing-Game auf die Beine gestellt haben. Und das geht natürlich Hand in Hand mit der ebenfalls bereits angesprochenen schwierigen Cap-Situation. Denn klar, du musst deine Leistungsträger halten. Von den genannten Namen waren jetzt nicht viele, wenn überhaupt, vielleicht eins, zwei dabei, wo ich in Betracht ziehen würde, sie zu halten. Aber du musst ja trotzdem Ersatz holen. Und klar, man kann in der NFL ja Verträge neu strukturieren, man kann sie mehr auf die nächsten Jahre verteilen, was ich glaube, was auch die Titans machen werden, weil du eben davon ausgehst, dass der Salary Cap dann in 2 Jahren wieder steigen wird. Heißt, du strukturierst die Verträge einfach um, sodass du dir ein bisschen mehr Cap Space in dieser jetzigen Offseason verschaffst. Aber trotzdem gibt es eben die Baustelle Secondary, es gibt die Baustelle Pass Rush, was für mich die größte ist, weil das eben die Sache ist, die Titans die letzten Jahre zurückgehalten hat. So, offensiv hat es geklappt, so, da haben sie sich vorletzte Saison bis ins Championship Game gelaufen, muss man ja fast sagen. Aber letzte Saison war es dann eben auch aufgrund von fragwürdigen Coaching-Entscheidungen. War es dann eben einfach wieder eine enttäuschende Saison, weil die Titans eine gute Regular Season gespielt haben, weil die Titans ein gutes Football-Team sind, ein talentiertes Football-Team, eins, was erfolgreich Football spielen kann, was aber einfach die Defense und vielleicht eher noch den Pass-Rush als die Secondary, wo man immerhin noch Leute wie Kevin Byard zum Beispiel hat, also nicht den schlechtesten Safety, aber ohne Pass-Rush wird es halt schwer, gerade heutzutage in der NFL, und ich denke, das wird auch die primäre Station sein, wo die Titans versuchen werden, in der Offseason oder im Draft generell was zu machen.
Ja, du hast gerade eben angesprochen, Kevin, dass eben wirklich auch einige Sollbruchstellen da sind in der Defensive. Secondary hast du genannt, zumindest in Teilen, und den Pass Rush. Und Sebastian, du hast gerade vorhin ja schon angesprochen, beziehungsweise angefangen über die Cap-Situation der Tennessee Titans zu sprechen, und Hast auch schon erwähnt eben, dass sie auf der Wide Receiver Position sehr, sehr stark geschwächt aus der Offseason rausgehen könnten, beziehungsweise Free Agency. Dass sie auf der Tight End Position sehr, sehr geschwächt aus der Free Agency, Wortsalat, Free Agency rausgehen könnten. Wir haben jetzt eben auch gehört, dass sie in der Defensive neue oder Positionen besser besetzen müssen, um dorthin zu kommen, wo sie offensiv zumindest auf jeden Fall hingehören könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern du auch mit allen Vertragsrestrukturierungen, die du irgendwie vornehmen kannst, wie du es schaffst, deiner Meinung nach, dass sie sich da auf diesen vakanten Positionen eben verbessern, um dann gegebenenfalls auch mal ein bisschen was Höheres zu erreichen in den Playoffs, als, wir haben es gehört, vorletzte Saison, wo es ja an sich mal ganz okay lief in den Playoffs.
Ja, also du musst dich in dem besonderen Fall, wenn du es jetzt auf den Caps beschäftigst, mich mit zwei Namen beschäftigen. Das sind beide Cornerbacks, Malcolm Butler und Dory Jackson. Dory Jackson, wir erinnern uns letztes Jahr, wir haben alle darauf gewartet, dass er irgendwann spielt. Mitte Dezember durfte er dann das erste Mal ran, hat jetzt in den letzten zwei Jahren 18 Spiele verpasst. Das ist schon eine gehörige Anzahl, das kann man ganz, ganz gut sagen. Und du könntest ihn ohne Dead Cap entlassen, damit 10 Millionen Dollar einsparen. Ich glaube nicht, dass die Titans das machen werden, aber natürlich ist es trotzdem ein Thema, dass du dich damit beschäftigst. Okay, was ist mit einer Umstrukturierung oder Vertragsverlängerung, sodass man da einfach Geld nach hinten hinschieben kann, mit sogenannten auch Void, dass man drüber nachdenken kann, um einfach jetzt Luft zu schaffen, die du dann später, wenn der Capspace sowieso wieder steigt, denn die TV-Verträge laufen auch alle auf, da kommt auch nochmal richtig fett Geld rein, dass du es dann da quasi dann bezahlst, sodass die quasi die Spieler jetzt ein bisschen auf Geld verzichten, um dann später dann um einiges mehr zu bekommen. Und du musst dich auch mit Malcolm Butler beschäftigen, denn auch bei ihm könntest du, wenn du ihn entlässt, 10 Millionen Dollar einsparen. Das ist viel, viel Geld, das ist einfach so, da muss man sich mit auseinandersetzen, man muss drüber nachdenken, okay, gut, wie kann man das irgendwie jetzt lösen, weil du brauchst Cap Space, das ist einfach so, du hast einfach ein paar Lücken in deinem Team, die du füllen musst, die du auf jeden Fall irgendwie lösen musst. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das John Robinson, der General Manager, angehen wird. Denn da wird viel Kreativität gefordert sein, um natürlich Cap Space zu schaffen. Jetzt diese Woche wird eine heiße Woche auf jeden Fall sein. Da haben wir ja schon den einen oder anderen großen Namen fallen sehen, wie zum Beispiel den Carlos Dunlap bei den Seattle Seahawks. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es irgendwie hinkriegen wollen, dann Cap Space zu generieren. Aber da wird es mit Vertragsverlängerung, Umstrukturierung irgendwie versucht werden, dass man dort möglichst Gehalt einsparen kann, dass man dann vielleicht dann in 2, 3, 4 Jahren bezahlen kann.
Ja, du hast gerade eben gesagt, dass sie rund 10 Millionen Euro mit, Euro-Dollar natürlich mit Malcolm Butler sparen könnten. 10,2 Millionen, 14,2 Cap-Hit, drittgrößter Cap-Hit übrigens des Teams. Und 4 Millionen wären davon Dead Cap, wenn sie ihn entlassen würden. Kevin, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein, diese 10, weil ich meine, 10 Millionen, wenn wir jetzt gehört haben, was die alles an Positionen zu besetzen haben oder zu besetzen hätten, und dann hören wir, dass sie 10 Millionen locker machen können, was auf die 4 Millionen, die sie jetzt momentan haben, dann insgesamt einen Cap von ungefähr 14 Millionen ergeben würden, was jetzt auch nicht die Welt ist, also davon kannst du dir halt einen Spieler leisten, so für die nächste Saison. Einen Spieler, der, sage ich mal, in der Liga mitspielt, in der sie Spieler holen sollten, oder?
Ja, aber Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Also musst...
Deswegen ja meine Frage, ob es ein Tropfen auf einen heißen Stein ist oder ob dieser eine Spieler, den sie sich dadurch holen können durch die 14 Millionen, die dann nächstes Jahr frei wären, Cap plus eben Malcolm Butlers 10 Millionen, ob das schon reichen könnte erstmal.
Ja, also man muss ja erstmal davon ausgehen, dass der Fall Malcolm Butler ja nicht der einzige ist oder auch Adoree Jackson, sofern es passiert. Also es wird mehr Restrukturierungen der Verträge geben, es wird mehr Cuts geben, es wird der Salary Cap bzw. die Gehaltsstruktur der Titans wird sich noch gehörig verändern, und wenn man jetzt mit Malcolm Butler dann einen Spieler holen kann, der dann vielleicht nicht nur bessere Leistungen bringt, sondern auch vielleicht weniger verdient, und man dadurch dann wieder ein bisschen mehr Millionen schafft, die man dann wiederum an einer anderen Position investieren kann, wo man vielleicht statt, weiß ich nicht, 3 Millionen dann einen Spieler für 4 Millionen holen kann. Also das sind ja Bausteine, die aufeinander aufbauen. Und insofern glaube ich, dass es ist halt wie so der, also da kommt halt viel Arbeit auf die Titans zu, gerade auf das Front Office zu schauen, wie man das macht, weil es bei so einem, also beim Football-Roster ja einfach immer so ist, du musst mit gewissen Schwachstellen leben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es diese Salary Cap, dass es diese Gehaltsgrenze gibt, dass es den Salary Cap gibt, musst du nur mal schauen, okay, wie gewichte ich welche Position, welche Positionsgruppen führen mich am ehesten zum Sieg. Bei den Titans weiß man, wir haben unseren Running Back, wir haben unseren Quarterback, wir haben im Idealfall unsere Top Receiver, wir haben mit Kevin Byard einen sehr starken Safety und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Secondary und den Pass Rush halbwegs gut genug hinbekommen, dass er nicht dass er keine essentielle Schwachstelle ist, aber dass er dass es durchschnittlich ist, sodass wir trotzdem erfolgreich Football spielen können. Denn das machen die anderen Teams, die ebenfalls im Championship-Window sind, nicht anders. Jedes Team hat Schwachstellen. Es geht nur darum, die Schwachstellen trotzdem noch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gut genug zu besetzen, dass deine Stärken dich zum Titel tragen können. Und bei den Titans hat das die letzten Jahre nicht geklappt. Bei den Titans war es die letzten Jahre so, dass man die weniger Stärken, wollte ich jetzt sagen, dass man die Schwachstellen nicht gut genug abgedeckt hat, dass sie zumindest keine gravierenden Schwachstellen waren. Und jetzt ist die Offseason wieder mal wieder dasselbe Thema für die Titans. Es geht darum, die Schwachstellen bzw. die Not-Focal Points so zu adressieren, dass Running Back und Offense dieses Team vielleicht sogar dann bis in den Super Bowl tragen können.
Ein wunderschönes Wort zum Sonntag, auch wenn heute Dienstag ist. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Alles zur AFC South. Und schaltet wieder ein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beziehungsweise klickt unseren Podcast am Donnerstag. Da sprechen wir dann über die NFC South. Und auch da haben wir wirklich, ich glaube, einiges an interessanten Themen, die wir da besprechen werden. Einige interessante Teams mit dabei. Und natürlich, auch wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, böse, 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 dann klickt doch mal rein und hört unsere letzten beiden Season Reviews an. Die gingen über die AFC und über die NFC East. Damit verabschieden wir uns. Und ihr wisst ja, das ist bei uns wie mit dem Aufessen des Tellers. Wenn ihr nicht alles von uns ganz komplett hört, dann wird schlechtes Wetter. Nebenbei schaut da auch bitte noch unbedingt bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir haben jetzt auch Instagram @interceptionft dort, alles klein geschrieben. Twitter natürlich wie gehabt @interceptionft ebenfalls und auch Facebook Interception der Football Talk. Und genau das waren wir auch in dieser Woche bzw. in dieser Folge mit Sebastian Mühlenhof, Kevin Wischüss und Patrick Rebin. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Hört da wieder rein hier Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann!
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.